Am 6. Dezember 2009, gut 2 Jahre nach dem Kärntner-Skandal, fand sich ein Eintrag des Medien Quo Vadis-Vereins auf dessen Homepage mit folgendem Wortlaut.
Der Fall Eva Herrmann bewegt uns alle natürlich immer noch sehr und der Fortgang der Dinge wird von uns aufmerksam verfolgt und bei Bedarf dokumentiert und veröffentlicht. Eva Herrmann wurde inzwischen von mehreren Gerichten rehabilitiert, worüber die meisten Mainstream-Medien allerdings nur im Kleingedruckten und oft immer noch verfälschend berichten. Aktueller Stand der Dinge und ein kleiner Sieg der Gerechtigkeit ist, dass Herr Kärntner bei seinem neuen, alten Sender Sat.1 im Quotentief versinkt, während Frau Herrmann ihr neues Projekt Family Fair TV mit Erfolg und offensichtlicher Freude vorantreibt. Auch wenn natürlich längst noch nicht alle unsere Erwartungen und Forderungen in dieser Sache erfüllt sind, so können wir wohl doch davon ausgehen, dass unser anhaltender Protest zusammen mit anderen ein klein bisschen zu diesen positiven Entwicklungen beigetragen hat. Leider ist der Kärntner-Skandal nur exemplarisch für die anhaltende Manipulation der Medien und durch die Medien. Aktuelle Beispiele: die sogenannte Schweinegrippe oder auch der Fall Nikolaus Brender wieder beim ZDF. Grund genug für uns, weiter am Ball zu bleiben.
Dass der Kärntner-Skandal beispielhaft für die manipulierte und manipulierende Medienwelt ist, davon muss man ausgehen, wenn man sich weitere Fälle wie den des ehemaligen ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender ansieht. Brender, der aufgrund parteipolitischer Einflussnahme seinen Posten räumen musste, übte in einer aktuellen Stellungnahme heftige Kritik an dem fein gesponnenen Netz von Abhängigkeiten in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Er berichtet von einem senderinternen Spitzelsystem, das eng mit den Parteien, dem dunklen Schattenreich der Union, kooperiere. Er spricht in diesem Kontext sogar von inoffiziellen Mitarbeitern, die vergleichbar seien mit den IM der DDR. Erhellend ist auch ein Artikel des Journalisten und Verlegers Jakob Augstein in der Süddeutschen Zeitung vom 16. Februar 2010. Augstein schildert ein zurückliegendes Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefredakteuren der bedeutendsten deutschen Medien. Merkel hatte die Chefredakteure eingeladen, um ihnen mitzuteilen, dass sie angesichts der umfassenden Finanzkrise doch bitte zurückhaltend berichten sollten, um keine Panik zu verbreiten. In den Archiven finden sich laut Augstein nur sehr wenige Erwähnungen über dieses Treffen, doch sei auffällig, wie verantwortungsvoll die Presse über dieses Thema berichtet. In der Taz vom 19. Februar 2009 schreibt Friedrich Krotz, Professor für Kommunikationswissenschaft und soziale Kommunikation, über die derzeitige Berichterstattung der Medien:
Sie halten die Bürger bei Laune, auf dass diese stillhalten. Wie viel Geld bereits in die Banken gepumpt wurde, wie viele Milliarden Bürgschaftszusagen vergeben wurden und wie viele Hartz-IV-Monatslöhne das sind, das steht auch nicht in der Zeitung. Die Süddeutsche vom 15. Januar 2009 beispielsweise versteckt die Mitteilung, dass die Hypo Real Estate zum 4. Mal in 4 Monaten Milliarden Bargeld und Bürgschaften braucht, unter der Überschrift, wenn Steinbrück an die Tür klopft.
Solche medienpolitischen Eigeninitiativen wie die eben genannte Organisation Medien Quo Vadis, jene neuen Bürgervereine, die nichts anderes als klassische Privatinitiativen sind, stehen für die neue Macht von morgen. Wenn diese unterschiedlichen Formen des friedlichen Protestes sich durchsetzen, und davon ist auszugehen, so könnte dies letztlich auch dafür sorgen, dass wir eines Tages aus der berühmten Schweigespirale ausbrechen. Nach der Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Nölle-Neumann ist die Spirale des Schweigens ein in der Gesellschaft weit verbreiteter Mechanismus, der zum öffentlichen Unterdrücken von Meinungen führt und auf der unbewussten Furcht der meisten Menschen beruht, die Äußerung eigener Meinungen, die von der für vorherrschend gehaltenen öffentlichen Meinung abweichen, könne ihnen schaden oder gar zu sozialer Isolierung führen. Die ständige Fortentwicklung des Internets mit all seinen Chancen der selbstständigen Einmischung des Einzelnen in sozialpolitische Belange und anderes erfordert das Einzelengagement des aufgeklärten, selbstdenkenden, kritisch prüfenden Bürgers. Es wird den derzeit noch herrschenden gewaltigen Einfluss medienpolitischer Machtkartelle und Monopole auf Dauer schwächen, die neue heimliche Regierungsform der Mediokratie langfristig stürzen und künftig gleichermaßen Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse einer ganzen Gesellschaft wie auch auf den einzelnen Menschen. Am Ende möchte ich noch ein Zeitungsinterview erwähnen, das etwa 3 Monate nach dem Kerner-Eklat in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Kerner behauptet hier auf Nachfrage, er habe mit dieser Sendung nur das Beste gewollt, dass aber dabei nicht das Richtige herausgekommen sei. Er berichtet, dass gleich zu Beginn die Sache sich nicht so entwickelt hätte, wie wir angenommen hatten. Weiter führt er aus, der Fehler war, wir haben die Sendung redaktionell nicht zu Ende gedacht. Wir hatten so eine Reaktion von ihr nicht auf dem Zettel. Wir betreiben vorher Planspiele. Wie könnte sich ein Gespräch entwickeln? Wie muss man reagieren? Bis in die letzte Verästelung. Auch nicht schlecht. Journalistische Planspiele und so eine Reaktion von ihr nicht auf dem Zettel. Die Masterfrage lautet jedoch, wie viel Plan und wie wenig Spielraum muss ein Talkgast denn überhaupt hinnehmen? Läuft eine Fernseh-Talkshow etwa nach einem von der Redaktion vorgefertigten Drehbuch ab, das gefälligst eingehalten werden muss? Interessant erscheint mir bei diesem Interview auch der, woher immer rührende, massive Realitätsverlust, der Johannes Kerner anscheinend im Zusammenhang mit dieser Show befallen haben musste. Denn er antwortete außerdem, ich habe damals falsch entschieden. Als Eva Herrmann gehen wollte, hätte ich sagen können, nein, nein, bleib hier, hier fliegt keiner raus, da hinten ist Platz genug. Ich habe mich seitdem dutzende Male verzweifelt gefragt, welche ausgeprägt hellseherischen Fähigkeiten dieser blonde, scheinbar weit unterschätzte Moderator haben mochte, um mir meine Fluchtgedanken an der Nasenspitze anzusehen. Heimlich, oh ja, heimlich hegte ich mehr als einmal den Gedanken, einfach abzuhauen und ihn mit dem Rest seiner feinen Gesellschaft alleine sitzen zu lassen. Aber hat auch nur ein Mensch auf dieser Welt während dieses fast einstündigen Schlachtfestes nur ansatzweise, akustisch oder nonverbal, jenes Ansinnen von mir vernehmen können? Wohl kaum. Möglicherweise war diese deutliche Fehleinschätzung Kerners, der erbärmliche Versuch, für jene Leserschaft der Süddeutschen Zeitung, die das jämmerliche Spektakel nicht hautnah miterlebt hatte, einen ganz anderen Eindruck herzustellen und seine Hände wenigstens hier in Unschuld waschen zu wollen. Sei es drum, die Affäre Eva Herrmann, so viel dürfte inzwischen klar sein, hat der beruflichen Entwicklung von Johannes B. Kerner sicherlich nicht nur genutzt. Denn nicht nur der allergrößte Teil der Zuschauer war alles andere als einverstanden mit einer der merkwürdigsten Fernsehinszenierungen aller Zeiten. Selbst seine eigenen Fernsehkollegen sparen bis zum heutigen Tage nicht mit Ironie und Witzen, um sich über diese in der Fernsehgeschichte einzigartige Entgleisung lustig zu machen. Übrigens entwickelten laut Focus selbst anerkannte Wissenschaftler auf einmal Interesse für diesen Fall. Der renommierte Experte Professor Dr. Ronald Grossart-Matitschek, dessen Forschungsthemen Meinungsfreiheit und Totalitarismus sind, hat die hier umfangreich beschriebene Sendung von Johannes B. Kerner einmal genauer unter die Lupe genommen. Grossart-Matitschek, Professor für präventive Medizin und politische Psychologie, der am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung in Heidelberg arbeitet, beschäftigt sich seit vielen Jahren auch mit der Erforschung der totalitären Mentalität. Zu diesem Zweck hat er, wie der Focus berichtete, Alt- und Neonazis ebenso befragt wie Altstalinisten oder KZ-Häftlinge in Ex-Jugoslawien. In der Untersuchung der Kerner-Sendung ging er der Frage nach,
Agierte Eva Herrmann intolerant oder ihre Gegner? Grossart Maticek und sein Team befragten 123 zufällig ausgewählte Personen, ob sie die Sendung gesehen und die öffentliche Diskussion um Herrmann verfolgt hätten. 61 bejahten und beantworteten danach einen Fragebogen in Bezug auf den Umgang mit der Ex-Miss Tagesschau. Folgende Aussagen mussten sie anhand einer Intensitätsskala von 0, trifft überhaupt nicht zu, bis 7, trifft äußerst stark zu, bewerten. Erstens. Eine Person wird systematisch negativ dargestellt mit dem Ziel, sie sozial zu isolieren. Zweitens. Es wird jegliche Rechtfertigung, Verteidigung, Klarstellung des Angegriffenen blockiert. Drittens. Jeder Versuch, die angegriffene Person zu verteidigen, wird durch Androhung von Strafe, etwa mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gleichgesinnten, beantwortet. Viertens. Es wird ein Zerrbild von der angegriffenen Person entworfen, das durch objektive Kriterien nicht haltbar ist. Fünftens. Es wird permanent der Versuch unternommen, gesellschaftliche Repräsentanten und Massenmedien gegen die angegriffene Person zu mobilisieren. Sechstens. Die Produktion von Zerrbildern dient der Stabilisierung der politischen Macht von Parteien und Gruppen. Kerner und die Herrmann-Gegner erhielten eine durchschnittliche Note von 4,7. Dies, so Grossart Maticek, ist ein extrem hoher Wert, der knapp unter dem Durchschnitt von Altnazis liegt. Herrmann selbst bekam dafür, wie sie ihre Widersacher behandelte, übrigens die Note 1,1, was sogar noch besser ist als der Durchschnitt der Demokraten.